SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Es ist noch hell draußen und Mannheims Nachtbürgermeister Robert Gahr ist zu Gast. Ist das überhaupt deine Zeit?
Ja.
Achtung, Vorurteil wahrscheinlich, ne?
Ja, sehr wahrscheinlich. Also die meisten denken ja, dass ich irgendwie nachts unterwegs bin und da für Ruhe und Ordnung sorge. Aber mein Hauptaufgabengebiet ist eigentlich tagsüber. Da ist ja ein 9-to-5-Job fast, weil ich eben auch im sägen Austausch mit der Stadtverwaltung stehe. Und die ist natürlich nicht nachts aktiv, sondern nur tagsüber. Dementsprechend hat man dann meine Arbeitszeit so ein bisschen an die Stadt angepasst.
Und weil Nachtbürgermeister ist es natürlich auch kein Halbtagsjob, oder?
Auf gar keinen Fall.
Gut. Ich habe jetzt Nachtbürgermeister gesagt. International ist es der Night Mayor. Ich habe allerdings auch über dich, Robert, schon gelesen. Robert Gahr, unser SWR1-Leutegast, Nachtmanager. Oder, was ich stark finde, typisches Verwaltungsdeutsch. Für deine Tätigkeit gibt es den Begriff, die sperrige Bezeichnung, Koordinierungsstelle Nachtleben. Gibt es noch mehr?
Es gibt noch die Nachtbeauftragten.
Ja.
Und das ist eigentlich alles abgedeckt damit. Also jede Stadt sucht da so ein bisschen seinen eigenen Weg, damit umzugehen, weil umgangssprachlich bin ich ja Nachtbürgermeister, eigentlich auch Night Mayor in Mannheim. Ja. Das verstehen nur viele nicht. Also muss ich immer diesen Zusatz sagen, ich bin Nachtbürgermeister, dann wird vielen schon mehr klar. Aber viele Städte wollen die Abgrenzung eigentlich haben zu einem normalen Bürgermeister, weil ich bin ja so gesehen nicht gewählt, sondern ich habe ein normales Bewerbungsverfahren durchlaufen. Das heißt, man sucht jetzt eigentlich gerade neue Wege, diese Stelle vielleicht auch ein bisschen unsperriger zu bezeichnen. Und ich finde auch so Nachtbeauftragte und sowas eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich finde, jede Stadt kann da seinen eigenen Weg finden.
Das stimmt. Und du bist auf keinen Fall auch ein Nachtwächter. Begegnet dir so dieses Vorurteil dann auch schon mal?
Andauernd. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gefragt wurde, ob ich jetzt nachts durch die Straßen laufe und für Ruhe sorge. Das ist so gesehen nicht direkt meine Aufgabe. Und? Ich probiere das durch Projekte zu machen, dass eben Anwohner oder Anwohnerinnen eben auch schlafen können, trotz Nachtleben. Das ist dann, wie gesagt, kommt dann schon zu dem Schluss, dass es etwas ruhiger wird, aber nicht indem ich draußen rumlaufe, sondern indem ich halt mit der Stadtverwaltung und den Akteuren verschiedene Projekte umsetze, die eben darauf einzahlen.
Gehen wir gleich noch näher drauf ein. Also habe ich verstanden, der Night Mayor ist so deine Lieblingsbezeichnung, deine bevorzugte Bezeichnung für deinen Job.
Ja.
Okay, ist ja auch ein bisschen internationaler. Ich habe gelesen, dass es allerdings auch wichtig ist, den Job nicht, ich sag mal, zu mysteriös oder machtvoll klingen zu lassen. Ist das auch richtig?
Auf jeden Fall. Also ich sehe mich immer eher als Ansprechperson auf Augenhöhe. Also ich möchte mich nicht über etwas stellen, sondern ich möchte mit den Menschen der Stadt zusammen das Nachtleben gestalten.
Weil du aber ja auch keine Regulierungsbehörde bist und auch keine Vollstreckungsbefugnis hast.
Korrekt.
Ja, also ist es doch ganz passend. Hast du ein Team um dich rum oder bist du eine One-Man-Show oder würde das alleine gar nicht gehen?
Also ich, so gesehen bin ich alleine für diese Stelle verantwortlich, aber ich bin ja im Team der kulturellen Stadtentwicklung bei Next Mannheim angestellt und natürlich sind da verschiedene Personen, wie zum Beispiel die Pop-Beauftragte ist mit dabei, der Filmcommissioner aus Baden ist mit im Team. Wir haben noch Kultur, Kreativwirtschaft mit dabei. Das heißt, man ergänzt sich da eben auch teilweise und arbeitet auch zusammen dann an Projekten.
Wie viele Köpfe sind das in dem Team?
Wir
also nur die du jetzt aufgezählt hast, dann wären wir was, bei 3 oder 4?
Ja, wir haben jetzt noch Creative Placemaking kommt jetzt noch dazu, dann werden gerade noch 2 neue Stellen geschaffen, also Ende des Jahres sind wir voraussichtlich 8 Personen im Team, wir wachsen gerade stetig, weil man merkt, so, wir machen eine ganz gute Aufgabe, glaube ich, in Mannheim oder Arbeit und man möchte es jetzt eben auch personell ein bisschen mehr ausbauen, also ich freue mich da auch drauf, dann bald die neuen Kolleginnen kennenzulernen.
Was hast du vorher eigentlich gemacht?
Ich bin eigentlich Maschinenbautechniker.
Das liegt ja also, ganz nah beieinander.
Ja, total. Nee, ist komplett weit auseinander eigentlich. Ich habe also Industriemechaniker noch gelernt, ganz klassisch. Habe dann mein Abi nachgeholt, noch den Techniker nachgeholt und war dann 3 Jahre im Außendienst europaweit tätig.
Okay.
Und habe sehr viel Zeit auf dem BSF-Gelände in Ludwigshafen verbracht.
Das heißt aber, du warst viel unterwegs und du warst spätestens am Wochenende auch Partygänger.
Ja, wenn so ich geschafft habe, früh heimzukommen.
Dann haben wir doch da zumindest die Verbindung hergestellt. Robert Gahr ist SWR1 Leutegast, Mannheims Nachtbürgermeister. Gib uns mal eine Jobbeschreibung an die Hand. Und zwar, ich sage ausdrücklich, vor Corona.
Das ist sehr schwierig. Vor allem für mich, ich habe ja während Corona erst angefangen. Aber mittlerweile bin ich so ein bisschen auch in diesen Trott reingekommen. Okay, was mache ich denn eigentlich ohne Pandemie und die ganze Krisensituation? Also ich sehe meine Aufgabe mittlerweile hauptsächlich darin, eben mit der Stadtverwaltung und mit den Akteuren zusammen Lösungen zu suchen, wie man das Nachtleben nachhaltig gestalten kann. Dazu zählt dann zum Beispiel einen Schallschutz vor einzurichten. Sowas gibt es schon in Hamburg und in Berlin. Und ich würde sowas eben gerne auch für Mannheim umsetzen, dass man eben Locations, die in der Innenstadt liegen, was in Mannheim hauptsächlich der Fall ist. Also viele Clubs liegen in Wohngebäuden im Keller. Und ich brauche natürlich irgendwie Unterstützung, wenn sie Umbaumaßnahmen betreiben wollen, um eben Anwohnern ein bisschen Ruhe zu gönnen, auch nachts. Und die sind aber sehr teuer. Und da sehe ich eben auch eine Aufgabe in der Stadtverwaltung, wenn sie das Nachtleben fördern möchte, dass man eben auch den Akteuren die entsprechenden Mittel an die Hand gibt, um sowas selbst umzusetzen. Und so sehen eigentlich ganz viele Projekte aus. Also Netzwerkarbeit, aber auch Moderation zwischen Stadtverwaltung und Akteuren in der Nacht und zusammen dann Projekte auf den Weg bringen, die das Nachtleben eben voranbringen, ohne dass jetzt Anarchie ausbricht.
Ist das so eine Art Städteplanung nach Einbruch der Dunkelheit?
So gesehen teilweise ja. Also ich habe immer mehr Parallelen mit der Stadtentwicklung und arbeite auch da sehr eng zusammen. Gerade bei der Neuentwicklung von Quartieren gibt es ja manchmal jetzt unglaublich viele Konversionsflächen, die jetzt umgebaut werden. Und da sind wir auch immer stetig im Gespräch, was kann man denn auch machen für Nachkultur. Das muss sowas eben frühzeitig bei der Planung mitdenken,
ja,
damit man es eben auch vernünftig ansiedeln kann. Also gerade Clubs sind ja dafür bekannt, dass jetzt nicht gerade ein leises Gewerbe sind und es natürlich nicht sinnvoll ist, mitten in einem reinen Wohngebiet aufzumachen, sondern doch schon eher, wo vielleicht noch andere Gewerke sind, die eben auch ein bisschen lauter sind, dass man da eben auch den Schutz der Anwohner gewährleisten kann.
Wer sind deine Ansprechpartner? Also mit wem hast du es dann da zu tun?
Sehr unterschiedlich. Also eigentlich mit fast jedem Fachbereich der Stadt. Es gibt ganz wenige, mit denen ich noch nicht gesprochen habe. Hauptsächlich natürlich Kulturamt ganz oben mit dabei, Stadtplanung, Stadtentwicklung, aber auch Sicherheit und Ordnung natürlich ein ganz großes Thema. Polizei, mit denen spricht man viel. Emissionsschutz, Naturschutz für, wenn es um Open-Air-Flächen geht. Also eigentlich eine sehr breite Palette an Ansprechpartnern und Ansprechpersonen.
Und ich kann mir vorstellen, so Clubbetreiber oder Betreibende, Partygänger, Menschen, die in der Nähe eines Veranstaltungsortes wohnen, die alle unter einen Hut zu kriegen und dann auch noch irgendwie die Stadt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist, glaube ich, eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe.
Ja, definitiv. Ist auch manchmal gar nicht so einfach, weil man sehr viele verschiedene Interessengruppen zusammenbringen muss, die ganz andere Ansichten haben. Eine Stadtverwaltung gibt die Regeln vor, wie das Nachtleben der Stadt ablaufen soll. Die Akteure setzen es teilweise um oder sehen es teilweise vielleicht auch ein bisschen anders, weil sie sagen, naja, das Nachtleben funktioniert ganz anders als das Tagleben. Und natürlich dann die Anwohner, die zwangsläufig ja involviert sind ins Nachtleben, ob sie das jetzt wollen oder nicht, sie wohnen halt da. Und wenn sich dann auch ein Quartier entwickelt und dort mehr Nachtleben dann hinzieht, dann sind natürlich zwangsläufig eben ausgesetzt. Da muss man schon schauen, wie man einen Ausgleich auch schafft. Also da ist auch die Kommunikation zwischen einzelnen Parteien unglaublich wichtig. Und da sehe ich dann irgendwie also meine Rolle auch als Moderator und Mediator. Also dass man die verschiedenen Interessen den anderen immer mal vorbringt, dass die auch Verständnis füreinander haben.
Wie ist es mit deiner Akzeptanz?
Sehr hoch, finde ich.
Weil der Job ist jetzt, du bist der zweite Nachtbürgermeister, genau, in Mannheim, noch nicht ganz so lang oder vielleicht auch nicht ganz so etabliert, aber das hat von Anfang an funktioniert?
Ja, da muss ich sagen, dass Hendrik, also mein Vorgänger, einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Genau.
Ja.
Und der hat schon sehr viel Netzwerkarbeit geleistet. Das heißt, ich konnte mich ja so ein bisschen ins gemachte Netz setzen, was das betrifft, und dann eben auf andere Themen meine Arbeit beschränken. Und man merkt auch schon in der Stadtverwaltung, dass die Stelle auch geschätzt wird. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich da eine Frage habe, dass man dann abgewiesen wird, sondern da wird sehr schnell auch eine Lösung miteinander gesucht. Und das, finde ich, ist auch die Grundvoraussetzung, dass diese Stelle überhaupt funktionieren kann. Ich bin ja nicht direkt bei der Stadt angestellt, sondern bei Next Mannheim, der Tochter der Stadt. Und das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass die Stadtverwaltung mich eben auch mit offenen Armen empfängt, sagen wir es mal so, und eben auch offen für neue Projekte ist. Wenn sie das nicht wäre, würde die Stelle gar nicht funktionieren.
Jetzt hast du eben deinen Job so ein bisschen beschrieben, wie er vielleicht sein sollte, jetzt aber unter Corona-Bedingungen. Da hat sich das dann, gut, du sagst, du kennst den Job gar nicht anders, sind ja komplett neue Dinge wichtig geworden, nämlich was?
Da war es dann ganz, ganz wichtig, dass man eben auch diese ganzen Corona-Verordnungen, Regeln, die es dann vom Land gab, ist eben so übersetzt, dass sie verständlich sind für alle Menschen oder alle Akteure des Nachtlebens. Gerade in der Gastro hat man jetzt auch nicht immer die Menschen, die 100% gut Deutsch sprechen. Und dem muss man es eben auch übersetzen, dass es nicht von einem Beamten Deutsch vorgesetzt bekommen, sondern in der einfachen Sprache. Und das habe ich mir sehr, sehr oft die Mühe gemacht, die Corona-Verordnung komplett zu lesen, mit Begründung, das nochmal zusammengefasst in einfachen Worten und dann weitergegeben habe. Und da kam auch die Rückmeldung, dass das sehr, sehr wichtig war für viele, weil die eben manchmal gar nicht mal durchgeblickt haben, jetzt gilt das, ab 12 Uhr nachts gilt die andere Regel, was gilt denn wann? Und dann habe ich mir die mit der Stadtverwaltung zusammen eben auch immer probiert, das schnellstmöglich aufzubereiten und kam dadurch dann eben auch immer wieder auch ins Gespräch mit dem Sozialministerium und saß dann irgendwann auch mit in den Runden mit Clubkultur Baden-Württemberg zum Beispiel auch, wo wir dann über die Corona-Verordnung generell gesprochen haben und da eben auch die Bedürfnisse des Nachtlebens definieren konnten oder vorbringen konnten.
Das heißt aber, du hast in letzter Zeit sehr, sehr viele Verordnungen gelesen, weil das ist ja, Corona-Verordnung ist, kann ein sehr schnelllebiges Geschäft sein.
Auf jeden Fall.
Das heißt, da ändert sich irre viel auch.
Da hat sich also gerade in den letzten zwei Jahren ja teilweise wöchentlich irgendwas geändert. Jetzt ist es zum Glück so, dass man auch dieses Stufenmodell hat, was jetzt ja auch immer noch weiter angewendet wird. Und ich hoffe, dass es eben zu keinen Verschärfungen mehr kommen muss. Aber es war halt schon anders. Also gerade als die Zahlen noch ganz am Anfang sehr unberechenbar, was ist jetzt, wie gefährlich ist es überhaupt, was gilt wann. Wie gesagt, teilweise jede Woche eine neue Verordnung oder auch ein Zusatz dazugekommen. Und das muss man auch wieder übertragen und an die Akteure weitergeben. Also da musste man schon fast jeden Tag reinschauen.
Als Beobachter am Anfang der Pandemie oder als Szenegänger, jetzt dann als Nachtbürgermeister, wie hat sich das Mannheimer Nachtleben verändert seit dem Frühjahr 2020? Ist es ruhiger geworden, leiser geworden?
Wenn man jetzt nach Anzahl der Ruhestörungen, die gemeldet werden, gehen würde, dann ist es ruhiger geworden.
Ich meinte eher vom Angebot her. Also
das Angebot teilweise war es, glaube ich, so wie in vielen Städten, dass es ein Überangebot gab, weil eben sehr viel auch nachgeholt werden musste. Man hat auch gemerkt, dass viele Menschen jetzt im Sommer nochmal weggefahren sind, also weggereist sind auf Festivals, was eben zwei Jahre nicht möglich war. Von daher kann ich schon beobachten, dass teilweise in den Bars sehr viel weniger los war, obwohl sehr viel Angebot da war. Und auch jetzt mit der Inflation und der Unsicherheit, Energiekosten explodieren, wie geht's weiter, Ukraine-Krieg, ist die Verunsicherung sehr, sehr hoch. Man merkt es eben auch bei den Veranstaltungen. Es werden sehr viele Veranstaltungen angeboten, aber teilweise werden die nicht mehr so wirklich besucht. In der nächsten Woche drauf aber wieder sehr gut. Man kann kein Muster mehr erkennen, was so wirklich gut ankommt und was nicht. Das ist manchmal ein bisschen undurchsichtig. Was man aber merkt, ist, dass gerade Angebote für junge Menschen, so bis, sagen wir, Mitte 30, weil ich ziemlich auch noch als junger Mensch mit 32.
Finde ich gut.
Die Angebote ziehen schon noch ganz gut, die sind auch ausverkauft. Aber gerade so Konzerte, Klassikkonzerte, Theater, haben die auch teilweise sehr, sehr, sehr zu kämpfen. Also habe ich mit einigen gesprochen, die haben gesagt, sie haben eine Auslastung von 40-50% nur noch und davor waren die Häuser immer ausverkauft.
Weil das muss man ja auch sagen, du bist ja nicht nur für Clubs und wilde Konzerte zuständig, sondern das, wenn du sagst Theater, spielt da auch genauso mit rein.
Für mich ja, also ich bin da jetzt nicht so aktiv, aber wir haben einen runden Tisch Nachtkultur, wo eben verschiedene Interessengruppen und Vertreter und Vertreterinnen mit dabei sitzen und da ist teilweise auch ein Theater vertreten. Einfach auch gerade, das gehört eben dazu, man geht vielleicht auch aus, was essen ins Theater und danach in den Club. Also es spielt alles ja irgendwie so ein bisschen Hand in Hand.
Durch die Pandemie, wie viele Bars, Kneipen, Cafés sind in Mannheim auf der Strecke geblieben?
Auch wenn man da sich die Zahlen anschaut, gab es eigentlich während Corona weniger Betriebsschließungen als davor. Das hat natürlich auch mit Hilfen zu tun, weil man da eben auch ganz gut Hilfen beantragen konnte und vielleicht auch Unternehmen, die vielleicht davor nicht ganz so gut liefen, eben aber trotzdem Anspruch hatten und sich so erstmal über die Runden retten konnte. Ich glaube, man kann es jetzt erst so wirklich beobachten im nächsten Jahr. Also manche sagen teilweise 2 bis 3 Jahre, muss man jetzt noch beobachten, ob das noch Auswirkungen hat. Also gerade in der Veranstaltungsbranche war letzte Woche auf dem Reeperbahn-Festival ein Panel und da wurde gesagt, also man sieht jetzt einen Schrumpfen der Veranstaltungsbranche, aber wie sich das auswirkt, ist erst in 2 bis 3 Jahren wirklich absehbar. Also das verzögert sich alles noch ein bisschen. Von daher, ich kann aktuell nur sagen, wir hatten keine Schließung von einem Club. Natürlich gab es ein paar Barschließungen, aber da weiß man nie genau, ist es jetzt aufgrund von Corona oder einfach so ein Betreiberwechsel. Das
hat es ja auch vor der Pandemie schon mal gegeben.
Sowas. Genau.
Aber das kann ich mir schon so vorstellen, dass bei dir Clubbetreiber, Kneipenwirtinnen und Kneipenwirte auflaufen und sagen, Robert, hier brennt die Luft bei uns. Wir brauchen irgendwie eine Unterstützung und dann musst du Klinken putzen gehen bei der Stadt und nochmal Kohle locker machen.
Jein.
Gut.
Also man ist im Austausch mit allen, man weiß natürlich, wo die finanziellen Sorgen und Nöte sind. Und wir hatten ja auch gerade zu Corona zum Beispiel mit der Stadtverwaltung zusammen die Clubförderung aufgesetzt. Es waren dann Gelder, die eigentlich fürs Stadtfest gedacht waren, konnten umgewidmet werden, weil es ausgefallen ist und kamen dann den Clubs der Stadt zugute. Also auch
aber da muss man ja auch den Finger heben und sagen, das Geld hätte ich gern.
Genau, also da ist auch schon meine Aufgabe. Also ich habe ja auch ein Nachtkulturkonzept letztens geschrieben, das sind fast mittlerweile 26 Seiten, wo ich verschiedene Maßnahmen aufliste, was ich denke, was für ein aktives und nachhaltiges Nachtleben in Mannheim wichtig wäre. Und da ist eben auch der Punkt Förderung ein ganz großer, weil ich einfach merke, wie wichtig eine vernünftige Förderung eben auch für Clubkultur ist. Clubkultur ist für mich einfach gleichzusetzen, also ist für mich Kultur. Und Kultur braucht einfach eine Förderung, damit sie eben nicht darauf angewiesen ist, maximalen Profit daraus zu schlagen. Weil ich finde, das macht dann Kultur manchmal auch ein bisschen kaputt. Und von daher würde ich mich freuen, wenn man da eben in Zukunft auch Förderungen für Clubs öffnet. Das Land Baden-Württemberg macht es mittlerweile zum Glück auch bei ihren ganz neuen Kulturförderprogrammen, was mich sehr, sehr freut. Also hat man auch den Stellenwert schon erkannt von Clubkultur, wie wichtig die eben auch ist für so einen sozialen Zusammenhalt in der Stadt oder auch in einem ganzen Bundesland oder in ganz Deutschland.
Ein 26-seitiges Programm erstellt, das klingt für einen Szenebeauftragten sehr bürokratisch, aber geht wahrscheinlich gar nicht ohne.
Ich habe das gern gemacht. Also, ich habe mir auch die Arbeit, weil ich dann so ein paar Punkte habe, an denen ich mich langhangeln kann und weiß, okay, das sind jetzt die Ziele, die ich noch erreichen möchte und auf die Menschen muss ich dafür zugehen. Also eben auch so, das ist vielleicht auch der Stadt, das ist ein bisschen leichter und übersichtlicher zu machen, was möchte ich denn auch in den nächsten Jahren so ein bisschen von der Stadt oder was erwarte ich vielleicht auch von der Stadtverwaltung, aber auch von den Akteuren vor Ort, was sie eben auch umsetzen können. Also ich glaube, das kann der Szene so ein bisschen helfen.
Nachtbürgermeister gibt es in Städten wie Amsterdam, Brüssel, London, New York und auch eben gibt es Robert Gar in Mannheim, der dort der Nachtbürgermeister ist. Ihr tauscht euch gelegentlich auch international aus oder regelmäßig. Wie kann ich mir das vorstellen? Dann geht's ab nach New York?
Leider noch nicht. Also auch mein Vorgänger war auch schon, ich glaube in Houston auf einer Konferenz. Ja? New York weiß ich gar nicht, das war mal, glaube ich, vorgesehen. Aber das wichtigste Austauschmedium für mich ist aktuell Konferenzen wie die Stadt nach 8 Konferenz. Das ist auch ein sehr internationales Publikum, ist eigentlich in Berlin, war es dieses Jahr in Dortmund und dort trifft man sich eben auch. Es gibt immer so ein Night Ambassador Meeting, das heißt, da kommen eigentlich alle Menschen aus der Szene, die vernetzt sind, zusammen, die sich fürs Nachtleben einsetzen.
Night Ambassador ist noch so eine Bezeichnung, sehr
genau.
Gut.
Genau. Okay. Also es kommen immer wieder welche dazu.
Also nicht nur per Videoschalte, sondern ihr seht euch auch wirklich von Angesicht zu Angesicht.
Genau, live vor Ort. Und das Gute ist, wenn man diese Position innehat, kriegt man dann auch die Konferenztickets für frei. Das ist dann auch ein ganz schöner, ja, ein kleines Goodie.
Ja. Aber was jetzt, nehmen wir mal das Beispiel New York, was in New York funktioniert, muss ja nicht zwangsläufig auch in Mannheim funktionieren. Man kann es ja nicht wie eine Schablone auf die jeweilige Stadt drücken.
Nee, auf gar keinen Fall. Also der Austausch ist wichtig, einfach um zu sehen, was machen andere Städte. Und deswegen finde ich auch diesen nationalen Austausch sehr wichtig. Wir haben jetzt das IG Nachtkonsil ins Leben gerufen, also Interessengemeinschaft. Und da sind jetzt eben die ganzen Nachtbeauftragten aus Deutschland mit involviert. Und wir tauschen uns regelmäßig per WhatsApp oder Videoschalter aus und wollen jetzt auch uns regelmäßig treffen, weil wir einfach merken, der nationale Austausch ist auch unglaublich wichtig. Wir können international was mitnehmen, aber wie wir es umsetzen in einzelnen Bundesländern, die teilweise so unterschiedliche Regelungen und Gesetze haben, ist dann doch sehr schwierig. Und dann ist dann manchmal auch der Austausch auf nationaler Ebene für mich manchmal ein bisschen wichtiger sogar.
National sind es ja dann auch so Städte wie Osnabrück und was habe ich noch? Tübingen, Stuttgart, Freiburg,
Leipzig.
Heidelberg. Auch da kann man ja nicht wirklich sagen, das lässt sich transportieren von einer in die andere Stadt.
Auf gar keinen Fall. Aber Städte können voneinander lernen. Deswegen gibt es auch den Städtetag, tauschen sich auch Städte aus. Und genau so sehen wir das eben auch in unseren Positionen. Wir wollen voneinander lernen, weil wir nicht alle dieselben Fehler machen müssen. So, irgendwer hat bestimmt schon mal ein Projekt umgesetzt und kann dann Tipps geben. Wenn ihr das machen wollt, ich gebe euch eine kleine Anleitung mit an die Hand oder berate auch gerne dabei. Und das war das Ziel von diesem Zusammenschluss, dass wir eben die Themen, die uns alle betreffen, also gerade auf Baden-Württemberg mit Heidelberg und Stuttgart, gibt sehr viele Parallelen auch und also das gleiche Landesgesetz. Mhm. Natürlich kann man da direkt ansetzen.
Und gibt es da wirklich Beispiele, wo du sagst, das habe ich bei den Kollegen in der Stadt XY gesehen, das würde ich gerne bei uns auch irgendwie veranstalten. Und andersrum auch, dass man dich gefragt hat, ey, ihr habt da eine ganz coole Sache am Laufen, wollen wir machen?
Auf jeden Fall. Also da war es das Thema Freiflächen.
Ja.
Das habe ich eigentlich ursprünglich mal aus Bremen mir abgeschaut gehabt. Das heißt, es werden Open-Air-Flächen der Stadt angeboten, die Rave-Kollektive bespielen können. Sehr niedrigschwellig, es darf natürlich keine kommerzielle Veranstaltung sein und man braucht dann kein großes Genehmigungsverfahren dafür. Und das wollten wir in Mannheim auch adaptieren. Hatten letztes Jahr den Kulturtragflächen e.V., der ein großes Sommerfestival ausgerichtet hat mit einer Bühne im Schlosspark, wo Infrastruktur, eine Bühne, alles da war, was man bräuchte für einen Open-Air-Club-Ersatz während Corona. Mhm. Aber nebenbei gab es noch zwei Flächen für die Kollektive, die eigentlich, wie in ganz Deutschland aktuell, oft irgendwo illegal im Wald veranstalten. Und wir dachten, ey, wir wollen das eben aus Illegalität rausholen und denen einen Platz geben, wo sie sich ausleben können, weil wir das eben auch als Nachwuchs sehen. So, alle möchten Künstler, Künstlerin werden, aber wer möchte noch veranstalten? Das sind so viele Auflagen und Regeln, die man beachten muss. Und wir wollen hier eben einen Raum schaffen, wo man sich mal ausprobieren kann und schon erste Erfahrungen sammeln kann mit dem Veranstalten und dann so eben auch dann die Clubbetreiber und Betreiberin der Zukunft so ein bisschen ranzuziehen und dann auf die Stadt loszulassen.
Und das heißt aber auch, man braucht tolerante Bürgerinnen und Bürger, nicht nur in Mannheim.
Überall.
Das heißt, wenn du so ein Festival, wenn wir jetzt von einem Rave sprechen, machen möchtest, da schreien nicht alle Hurra.
Natürlich nicht. Deswegen dürfen es auch im besten Fall keine Flächen sein, die direkt an Wohngebiet angrenzen. Also wir haben da sehr, sehr lange gesucht und sind immer noch auf der Suche nach Flächen, die wirklich auch geeignet sind, eben auch für Bespielung mal nach 22 Uhr. Das ist in ganz Deutschland ja nicht ganz so einfach umzusetzen. Ist ja klar, Schall überträgt sich auch gerade, wenn es leise ist, nachts sehr, sehr lange. Und deswegen sind wir schon seit 2 Jahren auf der Suche nach geeigneten Flächen. Ich weiß, dass auch Städte wie Stuttgart auf der Suche sind, Erfurt, Leipzig hat es jetzt auch umgesetzt, die sind seit 7 Jahren an dem Thema dran. Also man sieht, dieses Freiflächenthema, Räume für junge Menschen zum Ausprobieren, ist unglaublich wichtig und wird auch immer wichtiger werden in der nächsten Zeit.
Wo es einen Nachtbürgermeister wie dich, Robert, in Mannheim gibt, da gibt es auch einen Tag-Oberbürgermeister. Das ist nicht anders in deiner Stadt. Der klassisch gewählte Oberbürgermeister Peter Kurz, besucht er dich häufiger tagsüber oder du ihn oder besucht er dich nachts bei deiner Arbeit?
Da ich ja selten nachts arbeite,
wie wir jetzt gehört haben, ja,
ist das eher tagsüber der Fall. Also wir haben einen sehr, sehr engen Draht ins Dezernat vom Oberbürgermeister und tauschen uns da auch regelmäßig aus, was ich auch sehr begrüße und dass man da auch eben die Rückendeckung genießt.
Und auch da, ich hatte eben schon mal nach der Akzeptanz gefragt, die gab es auch da oder wurdest du da anfangs belächelt? Du bist ja noch nicht mal gewählt.
Nee, gar nicht. Also mir wurde von vornherein Hilfe angeboten und falls ich mal nicht weiterkomme, dass ich mich hier jetzt halt an das Dezernat wenden kann und das schätze ich auch sehr.
Das heißt, du brauchtest auch für deinen Job, um den zu bekommen, kein Parteibuch, sondern eher eine Playlist?
Sozusagen, ja. Ich gehöre keiner Partei an. Fände ich auch ganz gut, dass eben diese Stelle auch möglichst neutral bleibt.
Wem bist du eigentlich auf politischer Seite Rechenschaft schuldig?
So gesehen dem Gemeinderat. Ich muss jetzt noch zum Glück keine Rechenschaft irgendwie ablegen.
Naja, aber du musst ja zumindest sagen, das Geld, wie es verteilt wird, wie es ausgegeben wird. Damit geht es ja schon mal los.
Mehr wäre meistens, wenn ich Gelder brauche, auch die direkt im Gemeinderat ein, beziehungsweise im Kulturausschuss. Von daher wissen die auch dann direkt, für was es verwendet wird, weil das ja auch Bedingung dafür, dass man auch überhaupt Gelder bekommt. Man weiß, wo fließen die hin. Und da besteht auch ein sehr enger Austausch. Und das ist auch ein sehr kollegialer Austausch, den ich da auch mir sehr, sehr schätze. Das finde ich ein sehr angenehmes Medium und man wird auch mit offenen Armen empfangen.
Und du wirst ja wahrscheinlich genügend Wünsche haben, alleine wenn es ums Personal geht, wenn du sagst, ich hätte gerne rund um oder zum Team noch 2 neue Stellen, dann wird es die nicht jedes Mal geben können wahrscheinlich, weil das Budget auch begrenzt ist.
Ja, und das kann ich noch nicht entscheiden. Das muss mein Chef, der Matthias Rauch, entscheiden, was wir machen im Team.
Was geht und was nicht. Was für ein Budget hast du für deine Arbeit? Kannst du das beziffern oder darfst du es beziffern?
Jein. Okay, also ein einstelliger Betrag aktuell aufgrund des sehr engen Haushalts.
Millionenbetrag.
Schön wär's.
Ein was?
Ein einstelliger Tausender Betrag.
Okay.
Also wir sind da, es ist natürlich jetzt aktuell sehr angespannt mit der Haushaltslage. Ja. Von daher ist auch unsere Firma von Budgetkürzungen so ein bisschen betroffen. Das ist natürlich ganz normal. Aber es gibt ja bald wieder bessere Zeiten hoffentlich.
Aber nur damit ich das richtig verstehe, aber für all das, was du sozusagen auf den Weg bringen möchtest, wenn wir über Schallschutzwände sprechen, da wird die Kohle ja nie für reichen.
Das wird nicht aus meinem Budget genommen. Okay, also mein Budget ist hauptsächlich dafür, dass ich eigene Veranstaltungsformate umsetzen kann. Damit komme ich auch sehr gut zurecht aktuell. Wenn es natürlich mehr werden soll, muss ich noch Gelder, Drittmittel einwerben. Also natürlich würde ich manchmal wünschen, ich hätte ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, um auch mehr machen zu können. Aber solche Themen wie ein Schallschutzfonds ist natürlich ganz klar, das würde nicht aus meinem Budget abgehen, sondern das muss über ein Budget der Stadt passieren. Und ich sehe es da sogar fast am ehesten in der Stelle wie im Kulturamt angesiedelt. Da, wie gesagt, Nachtkultur ist für mich gleichsetzend mit Kultur und dann macht es für mich eben Sinn, das entsprechend zu platzieren.
Okay, dann macht das jetzt auch Sinn, weil ich dachte gerade wirklich, wir würden über einen einstelligen Millionenbetrag sprechen, wo alles sozusagen dann drüber läuft. Aber vielleicht kommen wir da ja nochmal dazu, dass du das sozusagen so etablierst, dass diese Summe zur Verfügung steht. Reicht dir der Austausch eigentlich so mit der Politik, den du hast? Oder sagst du, ach, es könnte auch weniger sein, weil es manchmal ein wenig dich ausbremst bei der Arbeit?
Nee, gar nicht. Also ich muss sagen, dass mich das eher auch ein bisschen befördert in dem, was ich mache. Also wir haben ja regelmäßig einen runden Tisch Nachtkultur, wo eben auch die kulturpolitischen Sprecherinnen der Gemeinderatsfraktion mit dabei sitzen und eben auch so direkt Input von mir, aber eben auch von Eventkultur Rhein-Neckar, dem lokalen Clubverband, bekommen und auch direkt von Akteuren aus dem Nachtleben. Und da konnte eben auch zusammen die Clubförderung auf den Weg gebracht werden. Wir konnten dadurch letztes Jahr dieses Sommerfestival über die Bühne bringen, mit der wir Gelder von der Stadt bekommen haben, knapp 200.000 Euro von der Stadt, plus nochmal, ich glaube, 400.000 Euro vom Bund. Mhm. Und da hat die Politik sehr, sehr geholfen, dass das Projekt eben auch umgesetzt werden kann.
Und anscheinend ja auch relativ zügig auch, was sehr wichtig ist.
Das ging für Stadtverwaltungsverhältnisse sehr zügig.
Wenn du das schon so betonst, dass es für Stadtverwaltungsverhältnisse recht zügig geht, warst du, was so die Bürokratie oder was den Apparat angeht, so ein bisschen überrascht, dass du das Tempo für dich selber ein wenig runterfahren musstest?
Ja, ich würde manchmal wünschen, es würde etwas schneller gehen. Ich habe aber auch Verständnis für die Verwaltung, dass es eben nicht immer so schnell gehen kann, wie ich mir das vielleicht wünsche. Aber das war auch einer der Gründe, warum ich eben nicht direkt bei der Stadt angesiedelt bin, sondern eben bei dieser Tochtergesellschaft Next Mannheim, damit ich eben ein bisschen agiler agieren kann. So, ich muss nicht auf diese ganzen Verwaltungsvorschriften 100% achten. Das heißt, wenn ich mit der Stadt zusammenarbeite, natürlich. Aber ich kann auch mal unkomplizierter einfach einen Schlenker machen und halt mit Leuten direkter sprechen, als es auch eine Stadtverwaltung könnte.
Welchen Wirtschaftsfaktor spielt das Mannheimer Nachtleben in der Stadt? Also weißt du, wie viel Geld dadurch eingenommen wird, umgesetzt wird?
Da haben wir leider keine Zahlen zu. Ich kann mich da immer nur auf Zahlen berufen, die aus anderen Studien kommen, wie zum Beispiel aus Berlin. Jetzt natürlich nicht 1:1 umrechenbar oder auch generell. Aber wenn man sich dort mal anschaut, was über die Umsatzrendite reinkommt beim Nachtleben, waren es, glaube ich, in der Studie von Berlin 2,80 Euro. Und eine Studie aus Leipzig hat die Kultur als Gesamtes betrachtet. Und da kam quasi jeder investierte Euro in Kultur bringt 2,50 Euro über die Umwegrentabilität.
Das müsstest du mir nochmal erklären. Wie geht das da? Also wie wird das gerechnet?
Also das heißt, man guckt, worauf zahlen die Leute noch ein? Die Leute gehen vor Essen vor einem Kinobesuch oder vom Clubbesuch. Es gibt Leute, die reisen an mit dem Zug, gehen dann noch ins Hotel, gehen vielleicht am nächsten Tag noch shoppen. Und man schaut sich dann eben an, wie viel Gelder quasi diese Leute in die Stadt bringen, die das Nachtleben besuchen.
Okay.
Und so kann man das dann ganz gut errechnen. Und es zeigt für mich wieder, dass eigentlich jeder investierte Euro in Kultur unglaublichen Mehrwert hat. Nicht nur, also natürlich auf finanzieller Sicht, aber eben auch auf sozialer Sicht.
Sind das überhaupt Zahlen, die für dich wichtig sind oder sagst du, du hast ein ganz anderes Interesse daran, für dich ist wichtig, dass es eine ausgewogene Clublandschaft gibt, dass nicht nur irgendwie die weiß ich nicht, den Techno-Lieben bedient werden, sondern dass da alle rankommen. Wie gehst du da vor? Was hast du für dich für den Schlüssel rausgearbeitet?
Das kann ich so pauschal gar nicht so ganz beantworten. Ich finde schon, diese Zahlen sind für mich schon sehr wichtig, weil das eben Zahlen sind, die ich aus der Stadtverwaltung vorlegen kann und die können dann da ein bisschen besser arbeiten, als wenn ich über die Gefühlsebene gehe und sage, wie wichtig das für mich selbst ist. Eine Zahl ist eine Zahl, die kann man nicht mehr abschmettern. Aber für mich ist natürlich auch wichtig, dass das Nachtleben sehr ausgewogen ist und dafür setze ich mich auch ein. Also ich bin auch gerade auf der Suche schon wieder nach neuen Örtlichkeiten, wo könnten Musikclubs sich neu ansiedeln, bin im Gespräch mit der Stadtverwaltung, gehe aber auch viel auf Immobilienfirmen zu, um einfach auch da so ein bisschen dafür zu werben, warum er denn nicht Nachtkultur in seine Immobilie bringt, weil oft ist noch so dieses alte Bild vom Nachtleben da, ist verrufen, da passiert irgendwas Illegales, es ist laut, es ist schmutzig und das ist ja gar nicht so. Ich meine, das ist eine der guten Sachen an Corona, es fühlt sich irgendwie immer komisch an, das zu sagen, weil es war für viele überhaupt nicht gut, aber man hat viel mehr über das Nachtleben gesprochen und auch viel intensiver und hat auch gemerkt, wie wichtig das Nachtleben eben auch für eine Stadt sein kann oder ist und genau das probiere ich jetzt eben auch weiterzutragen und den Faden weiterzuspinnen und das funktioniert eben nur durch ganz, ganz viele Gespräche.
Was ist für dich ein ausgewogenes und gut funktionierendes Nachtleben? Was gehört dazu?
für mich ganz klar eine reichhaltige Clublandschaft. Ich lege selbst noch gern auf und gehe einfach gern tanzen. Und für mich ist Tanzen eben auch so eine Flucht aus der Realität so ein bisschen. Man kann einfach mal in einen dunklen Club gehen und kann einfach 6-7 Stunden tanzen. Ein Ventil. Genau, ein Ventil, um mal ein bisschen Druck rauszulassen vom Alltag.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass es immer so ein bisschen noch ein schlechtes Image hat oder bei dem einen oder anderen, das zum Beispiel in eine Immobilie reinzuholen, dass da unten noch ein Club drin ist. Trotzdem spielt ja bei allem guten Denken oder positiven Denken auch nächtliche Gewalt, die Sicherheit eine Rolle, auch in Mannheim. Mhm. Nämlich welche Rolle spielt es bei euch?
Ich finde, Sicherheit spielt hat einen hohen Stellenwert bei uns. Das merkt man auch bei den Akteuren selbst. Es gibt ja das Programm Nachtsam im Land, also in Baden-Württemberg. Es gab da vorher dieses Programm Luisa ist hier, wenn man sich quasi belästigt gefühlt hatte oder Opfer von sexueller Gewalt wurde. Mit sexualisierter Gewalt konnte man sich ans Barpersonal wenden mit der Frage, ist Luisa ist hier? Und dann wussten die Leute direkt, was zu tun ist. Und es wurde jetzt abgelöst durch das Programm Nachtsam, wo eben auch Betriebe geschult werden, die Mitarbeitenden. Was mache ich denn in so einem Fall, also was mache ich, wenn jemand kommt und sagt, ich habe K.O.-Tropfen sozusagen bekommen, dass ich weiß, wie gehe ich damit um? Und ich finde es einfach unglaublich wichtig, weil Sicherheit im Nachtleben ist für mich eigentlich ein ganz zentraler Aspekt, dass ein Nachtleben auch gut funktioniert und für alle ein angenehmes Umfeld bietet, weil Nachtleben oder auch gerade besondere Clubs sind für mich auch ein Safe Space, wo man sich ausleben kann, wo man so sein kann, wie man möchte. Und dafür muss ein Nachtleben eben sicher sein.
Aber du weißt auch, wenn in irgendeiner Stelle noch nicht mal, das muss nicht im Club passiert sein, sondern in der Nachbarschaft, dann wird diese Ecke wahrscheinlich in der näheren Zukunft erstmal gemieden. Solche Erfahrungen hast du auch gemacht in deiner Stadt, in Mannheim?
Ja, da gibt's auf jeden Fall Ecken, die werden gemieden. Man probiert die auch quasi dann wieder durch neue Projekte so ein bisschen ein anderes Licht zu rücken. Aber es ist natürlich nicht immer 100% vermeidbar, dass es zu Vorfällen kommen kann. Deswegen finde ich aber auch, ist die Stadt Mannheim da auch auf dem richtigen Weg, zum Beispiel auch im Frauennachttaxi, was es ja eben Frauen auch ermöglicht, nachts ein Taxi zu nutzen, und dann schießt die Stadt und der Taxinehmer auch noch ein bisschen was an Geld dazu, dass eben der Heimweg sichergestaltet ist, weil die meisten fühlen sich eben auf dem Nachhauseweg sehr unsicher. Es ist nicht immer so gut beleuchtet, Beleuchtung ist ja hauptsächlich eh auch für Autos gemacht, nicht für Fußgehende, und da probiert man eben auch andere Lösungen zu finden. Und das zum Beispiel aus dem Frauennachttaxi finde ich eine sehr, sehr gute und auch angebrachte Lösung.
Das heißt, du hast auch zwangsläufig eine Zusammenarbeit, einen Austausch mit der Polizei?
Regelmäßig. Also wir treffen uns mit dem fachbasierten Ort in der Polizei so circa alle 6 bis 7 oder 8 Wochen, haben wir ein Meeting zusammen und besprechen die aktuelle Lage, wo gab es Probleme, wo war es vielleicht zu laut, aber auch generell Sicherheitsfragen. Und da muss ich aber sagen, das ist in Mannheim aktuell zum Glück relativ ruhig.
Aber wenn du da mit neuen Ideen ankommst und sagst, wir würden gerne ein Festival am Platz XY machen, ist da direkt die Bereitschaft da oder gehen dann da von Polizeiseiten eher erstmal die Finger hoch und man sagt, das würde ich mir nochmal überlegen?
Nee, eigentlich gar nicht. Also da bin ich auch sehr froh drüber, dass da eine relativ große Offenheit herrscht in Mannheim. Also da hätte ich jetzt noch keine großen Überlegen. Klar, letztes Jahr gab es bei der einen Fläche im Schlosspark ein paar Überlegungen, weil da eben viele unter Führung sind, die nicht so ganz gut beleuchtet sind. Aber im Endeffekt war auch da die Polizei immer so, das kriegen wir schon auf jeden Fall hin. Und das beobachte ich da auch mittlerweile. Und auch seit dieser Durchführung des Projektes sehe ich da auch nochmal eine vermehrte, eine größere Offenheit auch von dem fachbasierten Ordnung bei uns, der eben auch ein bisschen offener damit umgeht und merkt, oh, das hat ja ganz gut funktioniert. Es sind kompetente Menschen in der Stadt, die das machen. Auf die können wir uns auch verlassen.
Robert Gahr, Mannheims Nachtbürgermeister, du bist selber Anfang 30, hast du gerade gesagt. Du zählst die Mitte 30-Jährigen noch zu den Jungen. Ich fühle mich fast ein bisschen jünger dadurch. Welches Publikum sprichst du denn eigentlich überhaupt an oder die Szene? Welche Menschen gehen tatsächlich noch aus? Und sind das auch die ganz Jungen?
Ja, also ich sehe gerade vermehrt in Clubs, dass sehr, sehr viele junge Menschen jetzt auch feiern gehen. Gerade die jetzt vielleicht auch während Corona 18, 19 geworden sind. Die holen jetzt alles jetzt so ein bisschen nach. Aber für mich persönlich spreche ich eigentlich alle Menschen an, die noch im Nachtleben aktiv sind. Ob du jetzt 18 bist oder ob du 50, 60 bist, spielt da, finde ich, keine Rolle. So, ich finde auch, das ist ja das Schöne am Nachtleben. Für mich spielt jetzt Alter nicht direkt eine Rolle. So, ich freue mich auch, wenn ich in einen Club gehe und da ist jemand, ein Rentner, und tanzt da auch noch. Das freut mich immer total. Und ich sage so, ja, würde ich auch gerne noch in dem Alter machen.
Aber wahrscheinlich geht es dir doch aber auch darum, alle Altersgruppen irgendwie versorgt zu sehen. Also, dass es für alle ein Angebot gibt, dass eben nicht irgendwie Schülerinnen und Schüler sich auf öffentlichen Plätzen treffen und dass dann da Gefahr läuft, auszuarten.
Das ist natürlich sehr schwierig. Also, man kann nicht immer dafür sorgen, dass alle Altersgruppen irgendwie abgedeckt werden. Was ich immer da den schöneren Gedanken finde, ist, die Menschen selbst zu ermächtigen, was umzusetzen und selbst Projekte zu verwirklichen. Weil ich finde, eine vernünftige Gestaltung funktioniert nur von innen heraus. Also klar kann ich immer was vorgeben, aber ich finde es viel schöner, wenn aus einer Szene heraus selbst was entsteht, weil es ist viel nachhaltiger und meistens auch anhaltend. Also
Es ist ja so, sag ich mal, eher die typische Haltung, man nimmt ein Angebot an, als dass man das Angebot selber mitgestaltet.
Das ist leider so, ja.
Das heißt, wie viel Redebedarf ist da? Wie viel, ja, wie willst du das der Gesellschaft näher bringen? Wie versuchst du das?
Das ist einfach das Netzwerken, finde ich ganz wichtig. Da kann ich ein Beispiel aufzählen. Wir haben jetzt in Mannheim es auch geschafft, mal alle Kollektive, die Veranstalten zusammenzubringen, die jetzt auch eine Vertretung für sich gewählt haben, die eben auch jetzt an diesem Runden Tisch Nachtkultur mit dabei sitzt. Und da spreche ich eben auch ganz viel über meine Projekte und probiere eben diese Menschen auch dazu zu ermuntern, so ey, setzt eigene Projekte um, gestaltet die Stadt mit, weil die Stadt lebt von Menschen auch wie euch, die Lust haben, was mitzugestalten. Ich finde, das sollten wir vielleicht alle wieder ein bisschen mehr machen, unsere eigene Umgebung selbst mitgestalten zu wollen, nicht nur anzunehmen, sondern auch was zurückzugeben.
Zeit für ein Partyplädoyer jetzt, gehalten von dir, Robert Gahr, Mannheims Nachtbürgermeister. Warum ist eine Feierkultur wichtig?
Ja, ich finde, die hat mehrere Aspekte. Also für mich ist es auch ganz klar ein Sozialisierungsding. So, ich hätte mir früher niemals vorstellen können, hier zu sitzen und so zu sprechen im Radio und vielleicht auch irgendwann in der Mediathek. Also mich persönlich war es eben auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Ich war sehr viel feiern, habe dadurch eben auch mit vielen verschiedenen Menschen bin ich in Kontakt gekommen, habe neue Ansichten kennengelernt. Und das finde ich, hat mich schon auch sehr geprägt. Und ich finde es auch was sehr Schönes, dass man eben auch einen Raum, sich in einen Raum begibt, wo erstmal der normale Alltag keine Rolle spielt. So, für mich sind erstmal alle Menschen, zum Beispiel jetzt, wenn ich im Festival bin, erstmal alle gleich. So, jeder natürlich hat seinen Background, aber wir sind da wegen der Musik und der Liebe zum Tanzen oder der Liebe zur Kultur. Und das, finde ich, ist da erstmal das Übergeordnete. Und danach erst kommt das unten drunter. Und das, finde ich so, hat für mich sehr oft auch ein Gefühl der Einheit erzeugt. Und das, finde ich, ist das Schöne eben auch Nachtleben. So, ich kann mich mit Menschen unterhalten, diesen Banker und der Nächste ist dann vielleicht jemand, der Hartz IV empfängt. Und ist aber im ersten Moment egal, weil wir sind zusammen da und wollen eine schöne Zeit haben.
Also fürs gemeinsame Miteinander ist es sehr extrem wichtig.
Unglaublich.
Und Party, muss man ja auch sagen, wenn da jetzt irgendwie der eine gleich die Vorstellung hat, es geht nur um bei den Jüngeren um Saufen, Saufen, Saufen. Das ist ja gar nicht damit gemeint. Was darf bei dir auf keinen Fall fehlen bei einer Party?
Gute Musik.
Gute Musik?
A und O, gute Musik und ich muss tanzen können.
Das ist relativ überschaubar. Es gibt große Ziele, nicht nur für Mannheim, sind zum Beispiel die Abschaffung der Sperrstunde, du hattest Freiflächen schon angesprochen, die zu finden und dann auch zu nutzen. Mit deiner bisherigen Erfahrung als Nachtbürgermeister in Mannheim, wie zäh ist dieses Ziel zu erreichen oder wie schwierig ist es, das zu erreichen oder diese Ziele?
Das ist auf jeden Fall schwer zu erreichen. Das ist einfach dem geschuldet, dass eben immer so viele verschiedene Parteien mit eingebunden werden müssen, natürlich auch alle angehört werden sollen und müssen und man dann eben daraus auch einen Mittelweg finden muss. Und das erstmal abzufragen, ich weiß auch, dass gerade eine Stadtverwaltung mit sehr vielen anderen Themen beschäftigt ist, was natürlich jetzt nicht einfacher macht, dann für das Nachtleben einzustehen, weil aktuell hat man das Gefühl, gut, wir sind von einer Krise in die nächste geschlittert. Und dann ist es natürlich was erstmal so manchmal wieder ein bisschen vernachlässigt wird, weil es eben so gesehen keine Prio immer hat. Aber da finde ich auch manchmal wieder wichtiger, dafür zu werben, wie wichtig das eigentlich ist. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das in den nächsten 1 bis 2 auf jeden Fall hinbekommen.
Abschaffung der Sperrstunde, ist das realistisch? Da wird es auch nicht nur Applaus geben.
Das glaube ich nicht. Da sind wir gerade dran, kann ich ehrlich gesagt auch keine finale Einschätzung abgeben.
Wie wichtig ist der Optimismus in deinem Job?
Unglaublich wichtig. Ich glaube, ohne den hätte ich schon gekündigt. Also ich darf mich nicht ermutigen lassen. Ich muss meine Ziele einfach vor Augen haben. Und da tut es auch manchmal gut, dann aus der Szene heraus zu hören, dass die Arbeit, die man macht, gut ist. Und das, daraus zähre ich dann auch, oder nehme ich sehr viel Energie mit.
Wie lange geht deine Legislaturperiode als Nachtbürgermeister?
Ja, so gesehen gibt es keine direkte Legislaturperiode. Ich habe jetzt nochmal 2 Jahre verlängert. Was danach kommt, schauen wir mal.
Das heißt aber, es ginge wie ein Kettenvertrag immer eine Verlängerung weiter?
Ja, Arbeitsrecht würde ja sagen, ich wäre nach unbefristet.
Ja.
Ist die Frage, möchte man mich unbefristet haben?
Ja.
Weil ich meine Aufgabe nicht immer nur sehe als, aber ich muss auch manchmal einen Finger in die Wunde stecken und unangenehm sein und die Leute auch ein bisschen nerven. Das gehört zum Job einfach dazu. Aber die Frage ist auch, möchte ich das dann den Rest meines Lebens machen? Weil ich habe nämlich selbst einen Anspruch, dass nach einer gewissen Zeit muss jemand Neues kommen, der eben auch neue Impulse hat und dann vielleicht auch wieder ein bisschen jünger ist und auch die jüngeren Menschen besser versteht, als ich das dann vielleicht mit irgendwann Mitte, Ende 30 noch könnte.
Aber ein bisschen ginge noch bei dir?
Ja, ich hoffe doch.
Wie sieht dein Wochenende aus, was du vor der Tür, vor der Brust hast?
Ausnahmsweise immer nicht. Ich habe mal ein freies Wochenende, wo ich mal eher gute Freunde und noch Familie von einer Freundin besuche.
Und mit denen in den Club gehst?
Ja, vielleicht.
Okay.
Nee, also wie gesagt, ich habe normalerweise, da ich auch nebenbei auch noch ein bisschen mitveranstalte und als DJ teilweise noch gebucht werde, ist sonst immer jedes Wochenende sehr, sehr voll mit selbst ausgehen. Dann freut man sich manchmal auch, ein Wochenende im Monat frei zu haben.
Und das ist jetzt. Robert Gahr, vielen Dank, dass du hier warst.
Danke auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.